Dieser Folge möchte ich eine kurze Inhaltswarnung voranstellen. Wir werden in dieser Episode, obwohl das Buch Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram eher lustig angelegt ist, in dieser Folge auch über die Hintergründe sprechen und dabei wird es auch um das Thema der sexuellen Gewalt gehen und auch etwas ausführlicher über körperliche Gewalt, schwere Verletzungen, Folter und Tötungen.
Es soll einen Verräter gegeben haben an den Thermopylen, einen gewissen Ephialtes von Trachis. Trachis, das ist da ein Städtchen, das da oder eine Landschaft da ganz in der Nähe von den Thermopylen. Der soll die Perser in den Rücken der Spartaner geführt haben. Dieser Ephialtes von Trachis wird in dem Film als ein körperlich stark behinderter Mensch dargestellt. Das heißt, sie haben auf der einen Seite den Edelmenschen, den Heroen, Leonidas und seine Gefolgsmänner, alles Athleten, alles glänzende Körper. Aber hier wird dann die körperliche Beeinträchtigung eines Menschen zum Signum des Verrats, der moralischen Minderwertigkeit. Und entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, lieber Herr Jacobi, aber da kriege ich einfach das kalte Kotzen. Ja. Also das ist so unerträglich, dass ich damit den Film für mich auch für komplett disqualifiziert halte.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Verlag CH Beck. Mit Professor Dr. Michael Sommer und Dr. Stefan von der Laar spreche ich über ihr bereits im August erschienenes Buch über die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram. Aus den vielen Episoden des Buches haben wir uns zwei Geschichten herausgesucht. Einmal die mit dem Film 300 populär gemachte Schlacht an den Thermopylen aus der griechischen Antike und das Thema der Gladiatorenkämpfe im alten Rom. Dabei schauen wir aber auch immer wieder über den Tellerrand und überlegen, was diese Aspekte für die Antike an sich und auch ihre Zugänglichkeit für uns heute bedeuten und wie es so ankommt, ein schwieriges Thema wie die Gewaltgeschichte der Antike in ungewohnter Form wie in dieser Monographie zu präsentieren. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge auch bei Ko-fi oder bei Steady. Und natürlich ist die bei Beck erschienene, verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram ebenso in den Shownotes verlinkt. Beide Gäste, Herr von der Laar und Herr Sommer, stellen sich zunächst in dieser Reihenfolge selber vor und schildern dann, wie es zu ihrer Zusammenarbeit für dieses ungewöhnliche Geschichtsbuch kam. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit unserer Aufnahme aus dem September 2025.
Mein Name ist Stefan von der Laar. Ich bin Jahrgang 1958. Ich habe von 1977 bis 1990 in Konstanz zugebracht, habe dort Geschichte, Philosophie und Rechtswissenschaft studiert. Dann von 87 bis 90 war die Zeit, in der ich meine Dissertation geschrieben habe. Und die wurde dann 1990 mit dem Dr. Phil auch abgeschlossen. Das war eine Arbeit über griechische Tyrannen und über die aristokratische Gesellschaft in archaischer Zeit. Danach bin ich 2 Jahre in Paderborn gewesen. Das heißt, eigentlich war ich in Marburg, aber die Stelle war angesiedelt an der Universität Paderborn. Aber in Marburg gab es sehr viel bessere Bibliotheksverhältnisse. Da ging es um die Gesetze der frühen Römischen Republik. Das war ein Projekt, das Professor Flach aus Paderborn an Land gezogen hatte mit der DFG und da habe ich 2 Jahre mitgearbeitet. 1992 bin ich dann von Marburg, respektive Paderborn, nach München gewechselt. Dort war die Stelle eines Lektors für Altertumswissenschaften ausgeschrieben und das hat einfach gut gepasst. Ich hatte ein paar Jahre als Desktop-Publisher gearbeitet für eine kleine Schriftenreihe, die hieß Xenia, bei Wolfgang Schuller. Das war mein akademischer Lehrer in Konstanz. Und hatte ab und zu mal Rezensionen in Zeitungen geschrieben. Und naja, also das klappte alles ganz gut. Und dann hat man mich da eingestellt. Und da habe ich dann 31 Jahre dort zugebracht. Und eine der besonders netten Erfahrungen war dann, als ich Michael Sommer kennenlernte. Der hat seinerzeit, und das war dann unser Erstkontakt, ein Büchlein in der Reihe Zerbeck Wissen geschrieben. Büchlein soll aber jetzt wirklich nur, was das Format anbelangt, nicht was den Inhalt betrifft, gelten. Das war ein sehr gescheites Buch über die Phönizier und sprachlich sehr schön geraten, sehr informativ. Und dann dachte ich mir, dieser junge Mann, Michael ist ja noch ein paar Jährchen jünger als ich, der kann viel können. Und dann hat er noch eine kleine Geschichte, kleine antike Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Und dann ein paar Jahre später haben wir dann über die Punischen Kriege ein Buch gemacht, Schwarze Tage. Und so wurde der Kontakt im Laufe der Jahre einfach immer dichter. Es folgte dann die Idee, dass er doch Dark Rome schreiben sollte für uns. Da hatte ich so die Idee, man könne doch vielleicht mal was über die dunkle Seite der Römer machen. Und das fand er grandios. Dann ist er gleich drauf eingestiegen. Und so kam das. Wir haben dann natürlich gedacht, also wenn wir schon einen so tollen Autor haben, der so schön schreiben kann und so genau versteht, worauf es heute in der Vermittlung von nicht nur Geschichte, sondern wirklich von alter Geschichte ankommt, mit dem wollen wir unbedingt weiterarbeiten. Es folgte dann der Gedanke, ein Buch zu machen, Mordsache Cäsar. Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Wir haben dann abends miteinander in München in einem netten italienischen Lokal den Vertragsabschluss gefeiert. Und bei der Gelegenheit erzählte ich ihm von einem Projekt, das ich mir mal so ausgedacht habe, an dem ich selber Spaß hatte. Und das war eben die verdammt blutige Geschichte. Wir saßen da und Michael war sofort angetan von dem Vorhaben. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, hast du nicht Lust? Möchtest du nicht den römischen Teil schreiben? Ich würde den griechischen Teil machen, aber sich in Rom so auszukennen wie du, das ist nun wirklich keine Kleinigkeit und weiß Gott, nichts Selbstverständliches. Und ich fände es toll, wenn du das machen würdest. Und so sind wir zueinander gekommen. Und das war dann eine eher spielerisch freundliche Angelegenheit, wie wir uns dann nach einiger Zeit so die ersten Kapitel hin und her schickten und das dann doch beide ganz lustig fanden. Im Verlag hat man dem ebenfalls mit Wohlgefallen gegenübergestanden und unsere gemeinsame Lektorin Stefanie Hölscher, die hat das dann auch so geführt, dass die Zusammenarbeit sich für uns beide sehr erfreulich gestaltete. Soweit vielleicht zu der Ursprungsgeschichte, wie es zu dem Buch gekommen ist. Über die Motivation, sowas zu machen. Naja, das ist eigentlich, liegt das alles auf einer Linie. Ich habe ja nun in den 31 Jahren, die ich für C.A. Beck gearbeitet habe, großen Wert darauf gelegt, einem möglichst breiten Publikum einen Zugang zur Antike zu legen, und zwar einen möglichst barrierefreien Zugang. Das heißt, die Leute, die die Bücher gelesen haben, die meine Autorinnen und Autoren mit mir realisiert haben, die sollten nicht irgendwie unbedingt vorher Geschichte studiert haben, erst recht nicht alte Geschichte studiert haben. Die sollten auch nicht vorher Griechisch und Latein gelernt haben müssen. Die sollten einfach zu einer bedeutenden Epoche der Geschichte einen entspannten Zugang finden. Das haben auch die Damen und Herren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit großem Engagement verfolgt. Wir konnten uns da immer sehr schnell über die Notwendigkeiten verständigen. Und da das unser gemeinsames Anliegen war, war der Schritt, nachdem ich dann 2024 in Rente gegangen bin, ein neues Projekt, das mit einem neuen Narrativ, aber in die gleiche Richtung ging, zu realisieren, das war eigentlich eine ganz logische Folge. Allerdings war der entscheidende Unterschied der, dass ich auch zu der Überzeugung gelangt war, man müsse es wirklich auch sprachlich anders versuchen. Es gibt so ein, wenn ich da, also ohne da jetzt bildungsbürgerlich herumhubern zu wollen, aber es gibt einen Satz von Goethe, der hat mir immer sehr eingeleuchtet und der lautet, was mich nur belehrt und nicht belebt, ist mir verhasst. Und ich denke so, die jungen Leute, die heute auch mit jeder Menge medialer Reize beschallt und bestrahlt werden, die muss man dann auch schon in einer Weise packen, die geeignet ist, da noch durchzudringen. Das heißt, man muss sich auch ein bisschen an deren Sprache, an deren Denke anschmiegen. Das bedeutet nicht, die Sachverhalte zu trivialisieren oder zu banalisieren, sondern sie in einem wohlverstandenen Sinne populär darzubieten. Und das war ein zentrales Anliegen. Und weil ich ja, wie gesagt, wusste, wie Michael Sommer schreibt, wusste ich auch genau, dass ich bei ihm da einen Partner haben würde, der dieses Bemühen ja mit mir teilt und der das also zutiefst versteht. Und so haben wir uns da gemeinsam aufgemacht, Geschichte zu vermitteln, indem wir eben halt auch Geschichten erzählen und nicht nur irgendwie erzählen, sondern sie auch in einer Sprache, die irgendwie in unsere Zeit passt. Es gibt in der Seele des Menschen gibt es ein Bedürfnis nach Sensationen. Das ist jetzt kein Gedanke von mir, das ist ein uralter Gedanke von einem arabischen Weisen aus Tunis, Ibn Khaldun. Der hat ein Werk geschrieben, Mukaddimah, das ist so ein riesiges Überblickswerk über die islamische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Ja. Und dieser Satz irgendwie, dass es in der Seele des Menschen eine Gier nach Sensation gibt, damit kann man ja auch ein bisschen spielen, und zwar nicht in einem trashigen Sinne, sondern in einer Weise, dass man das versteht, ja, dass man sozusagen in unserer erregten Gesellschaft dann eben auch die Impulse setzt, die dann trotzdem noch in dieser Erregung, in dieser allgemeinen Erregung gehört werden. Und das Ganze, das ist mir jetzt sehr wichtig, das Ganze diente ja auch letzten Endes nicht dazu, jetzt Hauptsache hier, dass es ordentlich blutet und ordentlich kracht, sondern dass es ja letzten Endes auch darum geht, die Nöte dieser Zeit auch mal deutlich zu machen. Es vergingen ja damals nur wenige Jahre, innerhalb derer mal kein Krieg war. Ja? Und wenn wir uns die Szenen vorstellen, wir werden sicher im Laufe der Unterhaltung ja noch darauf kommen, die sich damals abspielten, wenn zigtausende von Menschen versklavt wurden oder ermordet wurden bei diesen riesigen Feldzügen, da entsteht ja auch ein unfassbares menschliches Leid bei denen, die zurückbleiben, ganz abgesehen davon von den unmittelbaren Opfern, den Toten, den Verstümmelten, den Hinterbliebenen. Da sind ja ganze Landzüge verheert worden. Da brachen Hungersnöte aus. Das ging mit Seuchen einher. Ja? Also das schwingt ja sozusagen immer im Hintergrund dessen, was Michael Sommer und ich beschreiben, immer mit. Wir werden da nicht allzu explizit, das wollen wir unseren Leserinnen und Lesern dann nicht zumuten, aber wir führen sie schon alle sozusagen heran bis an die Assoziationsräume, ob sie die dann betreten und sich das dann klar machen, was das eigentlich bedeutet hat für die Menschen, die von solchen Kriegszügen betroffen waren, das überlassen wir ihnen. Es gibt nur ganz wenige Stellen, wo man wirklich mal im engeren Sinne des Wortes ein grausames Element findet, etwa bei der Beschreibung Homers über die Zweikämpfe. Das sind ja dann doch sehr drastische Beschreibungen, aber das ist ja auch ganz bewusst auf einen kleinen Raum dann konzentriert. Das machen wir sonst eigentlich nur selten. Aber die Notwendigkeit, das zu zeigen, sozusagen die Inhumanität dieses Verhaltens damals, die gang und gäbe war, offen zu legen, und zwar mit dem Ziel, letzten Endes ja auch eine Beförderung der Humanität zu erreichen, dass das damals wie heute keine Lösungen sein können, dass das nicht das Konzept sein kann, mit dem man immer weiter durch die Geschichte schreitet. Ich glaube, wir sind da heute auch an einem Punkt angelangt, wo das zwar immer offensichtlich noch nicht die politisch Verantwortlichen verstanden haben, aber doch weite Teile der Gesellschaft mit Entsetzen betrachten, was auf diesem Planeten geschieht. Und so kann man, glaube ich, schon diese anthropologischen Grundkonstanten, Krieg, Gewalt, Grausamkeit, Mord und Totschlag, die kann man durchaus ausziehen von der Antike, ohne deswegen diese Epoche insgesamt zu denunzieren. Es gibt natürlich grandiose Errungenschaften in der Antike. Das war unter anderen Gesichtspunkten eine fantastisch lichte Epoche. Denken Sie nur an die literarischen Werke, Homer, Herodot, Thukydides, Arrian, Livius, die wir alle in diesem Buch kennenlernen, die wir ja auch vorstellen, von den Philosophen und Dramatikern ja gar nicht zu reden. Oder denken Sie an die Schönheit der Bauwerke auf der Akropolis oder auf dem Forum Romanum, an die Meisterwerke, Fresken, Pompeji, die Skulpturen, die Sie in zahllosen Museen erkennen können. Aber es gibt eben halt auch eine Welt dahinter oder daneben, ja, und das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ja. Wenn ich daran denke, dass es eben immer noch eine Bildungshürde gibt, die sich vor dieser Vergangenheit auftürmt, die letzten Endes daher kommt, dass im 19. Jahrhundert, als man sich begann mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, ist eben halt schon hier die adlige und die großbürgerliche Gesellschaft war, die sich dann unter eher ästhetischen oder gar heroischen Gesichtspunkten mit dieser Epoche befasste, dann hat sich das fortgeerbt und auch noch in die Zeit des humanistischen Gymnasiums hinein, als ich dann in den 60er und 70er Jahren auf so eine Bildungsanstalt gegangen bin. Und es ist immer noch nicht vollkommen erloschen, ja. Und durch diese Bildungshürde hindurchzukommen oder über sie hinwegzukommen, das ist letzten Endes schon das Anliegen mit der Geschichte, die der Michael Sommer und ich geschrieben haben und mit der wir hoffen, die Menschen trotz allem für die Antike zu begeistern.
Herr Sommer, was ist denn Ihr Werdegang, Ihre Beschäftigung mit der antiken Geschichte und was waren Ihre Gedanken, als der Herr von der Laar Ihnen dann vorgeschlagen hat, lasst uns doch eine verdammt blutige Geschichte der Antike schreiben und den ganzen langweiligen Kram rauslassen?
Also als erstes muss ich mal sagen, es ist ja gut, dass mich hier keiner sehen kann. Das hat mir jetzt die Röte ins Gesicht getrieben. So viel Lob, so viel völlig unverdientes Lob natürlich auch. Da gebe ich gleich aber dann eine Portion davon zurück. Mein Werdegang, was hat mich für die Antike begeistert? Ja, so ein bisschen war sie mir in die Wiege gelegt. Ich komme aus einer Familie, wo tatsächlich viele schon auf dem humanistischen Gymnasium waren. Ich bin dann auch da gelandet. Aber das, was mich eigentlich für die Antike begeistert hat, ist erstmal die Welt von Asterix gewesen. Also eine Welt, die irgendwie auf eine tolle Art und Weise fremd und aufregend war und die ich dann hoffte, im Lateinunterricht wiederzufinden. Und erstmal war das nichts mit Wiederfinden. Das war knochentrockenes Zeug. Und ich habe dann erst später, so im jungen Erwachsenenalter, da habe ich eigentlich dann die Faszination, die ich als Kind in Asterix entdeckt habe, für die Antike so langsam wiederentdeckt. Und habe mich da im Studium auch, ich habe in Freiburg mit klassischer Philologie und alter Geschichte angefangen, also das volle Programm. Und bin dann eigentlich immer mehr zum Historiker geworden, immer weniger zum vielleicht auch zum Altertumswissenschaftler, weil mich eigentlich interessiert hat, was hat die Antike uns zu sagen? Und also mich hat nicht so sehr die Antike jetzt als ästhetisches Reservoir interessiert oder als Ideal, dem es irgendwie nachzueifern gilt, sondern für mich ist die Antike eigentlich nur insofern interessant, als sie uns Fragen beantwortet, die uns selbst betreffen. Und glaube ich, da ist dieser ferne Spiegel der Antike, das sich einlassen auf eine Gesellschaft, die eben nur bei oberflächlicher Betrachtung nah wirkt, aber bei gründlicherer Betrachtung eben dann doch sehr fremd und sehr anders ist, das ist, glaube ich, sehr lehrreich, um uns selbst zu verstehen. Und das ist eigentlich für mich auch der tiefere Sinn der Beschäftigung mit eben so einer Epoche wie der Antike. Wir haben da etwas, was das ist relativ zugänglich für uns. Man muss in Anführungsstrichen nur zwei Sprachen können, um sich die Quellen dazu zu erschließen. Und damit steht uns aber eigentlich ein ganzes Universum offen, einer Zivilisation, die eben doch sehr anders ist als wir, die auch immer sozusagen in der Möglichkeit andeutet, wie unsere Realität, in der wir leben, eigentlich auch eine andere sein könnte. Das vielleicht als erstes. Und das Zweite, was mich an der Antike seit langem, langem schon fasziniert hat, ist, dass wir dort eigentlich einen Spannungsbogen überblicken, von Gesellschaften, die eben irgendwie doch zusammengehören und wo wir von ganz zarten Anfängen, jetzt vielleicht noch vor Homer, über eine Zeit dann sehr, sehr intensiver Verflechtung, man könnte fast sagen Globalisierung des afro-eurasischen Raumes, vom Atlantik bis mindestens zum Indischen Ozean, aber eigentlich bis zum Pazifik, wie ein hohes Maß von ökonomischer, sozialer, auch politischer Integration haben, sehr viel Verflechtung. Und wie sich das dann alles innerhalb weniger Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahre, dann im 5. Jahrhundert alles wieder auflöst und wie irgendwann dann jemand den großen Reset-Knopf drückt und alles fängt irgendwie wieder ganz von vorne an. Und diesen Spannungsbogen von so schlappen 1500 Jahren zu überblicken, das halte ich für was sehr Spannendes, für etwas, was einem auch Demut abnötigt, weil wer sich darauf einlässt, der begreift eben, dass die Idee, dass Fortschritt ein Automatismus ist und dass es immer so weitergeht, dass alles immer schöner, besser, größer, wohlhabender wird, dass das nicht so sein muss und dass das eben auch unserer Zivilisation passieren kann, dass da mal jemand den Reset-Knopf drückt. Also insofern, die Beschäftigung mit der Antike ist etwas, was uns unmittelbar angeht, denke ich, und was uns zur Demut zwingt. Ganz kurz zu meinem Werdegang. 1970 im nicht besonders antike-affinen Bremen geboren, dort zum Gymnasium gegangen, 1989 Abitur, dann erstmal bei der Marine gewesen, schließlich Studium in Freiburg, Basel, ich war mit Erasmus in Perugia, dann habe ich auch mal zwischendurch eine Station in Bremen wieder absolviert und habe dann in Freiburg 1998 meinen Magister gemacht, bin 2000 promoviert worden, war dann zwischendurch in Oxford, war dort auf dem Postdoc, bin noch mal kurz nach Freiburg gegangen zur Habilitation und bin dann für insgesamt 7 Jahre nach Liverpool gegangen, hatte meine erste feste Stelle dort und 2012 dann schließlich nach Oldenburg an eine kleine, vielleicht etwas provinzielle Universität, die mir aber, und dafür bin ich sehr dankbar, große Freiräume eröffnet und ich kann eben so schöne Bücher schreiben wie das, was ich jetzt mit dem Stefan schreiben konnte. Ja, ich, Stefan, also vice versa, ich nehme unsere Zusammenarbeit, die jetzt ja durch das gemeinsame Buch eben nochmal deutlich intensiver geworden ist, ich nehme die genauso dankbar wahr wie du. Als Autor braucht man einfach einen guten Lektor. Das ist etwas, das haben Wissenschaftler nicht auf dem Schirm. Erstens, so ein fantastischer, wie hat Dennis Scheck neulich gesagt, legendärer Lektor wie Stefan von der Laar, der sticht eben immer Goldminen an mit den Themen, die er findet. Und die Themen, die ich auf seine Anregung dann als Autor bearbeiten durfte, die haben sich immer gelohnt, sich darauf einzulassen. Und das fanden ja auch dann ein paar andere Leute und insofern sind die Bücher nicht nur für mich eine schöne Beschäftigung gewesen, sondern haben vielleicht auch dem einen oder anderen dann den Zugang zur Antike geebnet, was natürlich irgendwie für einen Altertumswissenschaftler das Größte wäre. Und das Zweite ist, dass so ein Manuskript, wenn das im Verlag eingeht, dann ist das wirklich unfertig. Und da ist viel, viel dran zu tun. Das ist eine Baustelle. Und da braucht man jemanden, der mit Sprache einfach hervorragend umgehen kann. Und wie gut du das kannst, das haben wir gesehen, als wir mal hier in Oldenburg Studenten vermittelt haben, wie man für ein großes Publikum schreibt. Ich denke da noch gerne dran zurück. Das ist was, das wollen wir ja jetzt auch bald mal wiederholen, dass man auch das weitergibt, wie schreibt man eigentlich nicht nur, um Informationen zu vermitteln, sondern um jemanden auch in jemandem Leselust zu wecken. Und da sind wir wieder bei dem Goethe-Zitat, dass es eben tatsächlich nicht nur ums Belehren geht. Und damit schließe ich jetzt vielleicht auch, wenn es so gute Lektoren gibt wie Stefan, dann ist damit auch ganz klar, dass unser Beruf und das Schreiben von Menschen, dass das noch eine Zukunft hat. Das wird die künstliche Intelligenz, das wird ChatGPT nicht in 100 Jahren schaffen, solche Texte hinzubekommen, wie wir das gemeinsam geschafft haben. Und ich bin mir sicher, dass man da merkt, dass da Menschen mit Lust und Liebe zu Werke gegangen sind. Und wenn man das merkt, dann haben wir, glaube ich, unser Ziel auch erreicht mit dem Buch.
Sie haben ja beide jetzt betont, dass Sie eine gewisse Relevanz für heute in Ihren Büchern darstellen wollen, dass wir Themen haben wollen, die auch irgendwie heute resonieren, und das spiegelt sich so ein bisschen in der Auswahl wieder, die wir getroffen haben, weil über beide Themen, die wir mit Ihnen gleich besprechen werden, gibt es Filme, relativ neue Filme, die auch großen Anklang gefunden haben. Und Herr von der Laar, bevor wir gleich über den Film 300 sprechen, würde ich Sie bitten, einmal zu erzählen, wie es denn in der echten Geschichte dazu kam, dass 300 Spartaner bei den Thermopylen gegen die Perser kämpften. Außer Sie sagen mir jetzt, dass so gar nicht passiert.
Das würde ich ja gar zu gern tun. Also Tatsache ist, wenn man jetzt diesen Film 300 sieht, dann darf man ja nicht vergessen, da waren ja noch ein paar Manneken dabei. Ne? Da waren ja Leute dabei aus Mantinea, aus Oschomenos, aus Flehus, aus Böotien, aus Thespiae, aus von Phokis, aus Lokris. Ja? Thebaner waren dabei. Tatsache war, dass, aber jetzt greife ich ganz kurz vor, als die Situation unhaltbar geworden war, Leonidas den größten Teil von denen ja auch nach Hause geschickt hat, und er ist dann am Schluss übrig geblieben mit seinen Spartiaten, mit seinen 300 spartanischen Hopliten und mit ein paar Männern aus Thespiae. Aber wie ist es dazu gekommen? Ja, also die Situation war die, nachdem Athen und Eretria es gewagt hatten, den sogenannten ionischen Aufstand zu unterstützen mit vergleichsweise lächerlichen Zahlen von ein paar Schiffen, sah sich der Perserkönig Dareios herausgefordert und hat gesagt, also so geht das nicht, und wollte dem doch einen Riegel vorschieben, und er wollte auch, sagen wir mal, seine Sieghaftigkeit herstellen. Er hatte zwar dann relativ kurz und relativ schnell den ionischen Aufstand niedergeschlagen, der unter Führung Milets stattgefunden hatte, aber das durfte man nicht. Also man durfte nicht ein Großreich wie das Perserreich herausfordern. Das konnte sich so ein Großreich nicht leisten, dass seine Autorität in Zweifel gezogen wurde. Und deswegen hat er da eben halt erstmal so eine Expeditionsflotte, mehr war das jetzt mal gar nicht, rübergeschickt, und hat dann 490 aber eine böse Überraschung erlebt, als das in der Ebene von Marathon ganz ordentlich schief ging. Ja. Da haben in einem eigentlich aberwitzigen militärischen Manöver haben die Hopliten aus Athen haben die Perser überwunden, haben denen eine Niederlage zugefügt, und die Perser waren also davon dermaßen kalt geduscht, dass, nachdem sie da mal kurz vorbeigeschaut haben in Athen und dann gesehen haben, nee, die sind aber auch selbst in Athen verteidigungsbereit und nicht nur in Marathon, dann haben sie sich erstmal wieder zurückgezogen. Naja, deswegen haben sie aber jetzt nicht gesagt, so, dass das war's jetzt und wir geben jetzt diesen Plan auf, den Athenern da mal ordentlich einzuschenken, sondern der Nachfolger dann von Dareios, der hat eben gesagt, das war Xerxes, ich bereite das jetzt besser vor und dann räume ich gleich mal in ganz Griechenland auf. Übrigens, nachdem ich eben gesagt habe, es waren ja nicht nur die Spartaner, die da aufgelaufen sind und die gegen die Perser gekämpft haben. Genau das Gleiche galt natürlich auch in Marathon. Also es gab dann noch ein kleines Heer von, einen kleinen Trupp von Plateiern, der hat ihnen dabei geholfen, das sei hier nicht verschwiegen. So, und Xerxes machte jedenfalls ernst und hat eine gewaltige Invasion in Griechenland vorbereitet. Da wurde ein riesiges Heer in Gang gesetzt, erstmal zusammengezogen und dann in Gang gesetzt. Es war ein militärisches Unternehmen, das seinesgleichen suchte. Man hat da eine Schiffsbrücke gebaut über den Hellespont. Ja. Also das will ja was heißen. Das sind irgendwie 1200 Meter, die da überbrückt werden müssen. Und da wurden Schiffe nah aneinander gelegt, die wurden verteut. Da wurde da dieses riesige Heer rübergeführt. Also wie groß auch immer es genau gewesen sein mag, sicher sind die Zahlenangaben, die wir bei Herodot haben, der kommt summa summarum auf 5 Millionen Mann, hemmungslos übertrieben. Das ist ganz sicher nicht so gewesen. Aber es war auf jeden Fall ein Heer, das so einschüchternd und respektgebietend war, dass viele Stadtstaaten sogenannte Polleys, von vornherein gesagt habe, das ist komplett sinnlos. Also gegen die kämpfen wir nicht. Es gab am Ende dann so ein Kampfverband von 31 Polleys, den sogenannten Hellenenbund. Der hat sich dann den Persern wirklich entgegengestemmt. Wie stemmt man sich aber jetzt so einem riesigen Heer entgegen? Naja, man sucht strategisch geeignete Stellen aus, wo die eben ihrer Masse nicht so ausspielen können, wo die strategisch nicht so ins Gewicht fällt. Und eine solche Stelle, das war in Mittelgriechenland, das waren die Thermopylen, das heißt wörtlich übersetzt heiße Tore. Da waren heiße Quellen im Boden, daher hat das diesen tollen Namen. Nun, wenn man heute an diesen Ort kommt, dann kann man sich eigentlich keinen rechten Eindruck mehr davon machen, obwohl da ein gewaltiges Denkmal steht für Leonidas, obwohl es da einen Hügel gibt, wo die Helden beigesetzt worden sein sollen, die da fielen. Aber das Entscheidende ist, dass heute die ganze Gegend komplett verlandet ist. Früher sah es wirklich so aus, dass ein Bergzug, das sogenannte Oeta, massiv ganz, ganz nah ans Meer heranreichte. Und zwar wirklich ganz, ganz nah. Da war irgendwie ein Durchgang, dieser sogenannte Thermopylenpass. Ja, der war nicht breit. Das waren vielleicht 15, 20 Meter. Mehr war das nicht. Und dann war das Meer. Das heißt, da kommen sie gar nicht so ohne weiteres vorbei und erst recht nicht mit so einem Riesenheer. Und da hat sich dann Leonidas mit seinen Leuten aufgestellt. Wer war Leonidas? Leonidas war Spartanerkönig und der hat sich dort mit seinem Kontingent hinbegeben von 300 Spartiaten, um an der Führung eines größeren Kontingents, ich habe ja eben gesagt, das waren so etwa 7000 Leute, die den Zugang weiter nach Süden in Griechenland zu verlegen. Die Stelle war klug gewählt. Das war ein Engpass, das war ein richtiges Nadelöhr und Perserkönig unternahm mehrere Anläufe und ist tatsächlich jedes Mal mit seinen Truppen da stecken geblieben. Peinliche Situation. Und in dieser Situation geschieht es aber, dass im Rücken des oder besser gesagt an der Seite des spartanischen Kontingents, ohne dass die es bemerken, ist es nächtens den Persern gelungen, über dieses Bergmassiv vorzudringen in den Rücken von Leonidas und seinen Kampfverbänden zu gelangen. Und Leonidas erkennt auch, was da geschehen ist, und er entlässt dann Tausende von den Männern, die mit ihm gezogen sind. Und dann tut er aber etwas, dessen Sinnhaftigkeit, gelinde gesagt, umstritten ist. Er entscheidet sich an dieser, nachdem das Perserheer sozusagen in seinen Rücken gerät, unter keinen Umständen zu haltenden Stelle, weiter mit seinen Mannen auszuhalten und sich diesem jetzt absolut übermächtigen Feind, der sich nun vor ihm und hinter ihm befindet, sich entgegenzustellen. Man muss sich die Situation vorstellen. Da kommt ein gewaltiges Invasionsheer und die Spartaner sind unbezweifelbar die fähigsten Hopliten, die fähigsten Militärs, die es in ganz Griechenland gab. Das ist seit Jahrhunderten die militärische Vormacht in Griechenland gewesen, Sparta. Auf Deutsch gesagt, die macht noch nicht mehr viel anders, außer sich in Kriegsdingen zu trainieren. Und dann entscheidet er sich aber, und auf nichts anderes läuft es hinaus, und so ist es ja dann auch gekommen, doch lieber den Tod zu suchen mit seinen 300 kampfkräftigen spartanischen Hopliten, als sich weiter zurückzuziehen, sozusagen die Front irgendwie nach hinten zu verlagern. Ein Kampfverband von 300 spartanischen Hopliten, das klingt jetzt erstmal nicht besonders eindrucksvoll, aber das war in der damaligen Zeit, die waren super trainiert, die waren taktisch exzellent ausgebildet, die hatten das Kämpfen wirklich von der Pike auf gelernt und solch ein Kampfverband hätte ganz bestimmt in der Verteidigung auch noch gute Dienste leisten können. Ich meine, das es kommt ja dann, wie es kommen muss, die kochen also da die Spartaner ein und die paar Thespier, die da noch übrig geblieben sind. Und dann geht es eben weiter nach Athen und Athen hat überhaupt keine Chance. Ja, das brennt. Athen geht in Flammen auf. Ja. Der Perserschutt, der berühmte Perserschutt, auf dem dann irgendwie das strahlende Athen neu ersteht mit dem Parthenon und mit allem, was dazugehört, das ist ja wirklich auf Trümmern aufgebaut worden. Und da hätten irgendwie so ein paar hundert spartanische Hopliten ganz gut getan, um sich dem Angreifer entgegenzustellen. Wie ist jetzt diese Situation zu bewerten? Also militärisch, strategisch war das Unfug. Und es gibt ein sehr scharfes Urteil von einem Althistoriker namens Beloch, Karl Julius Beloch, der hat vor etwa 100 Jahren darüber gesagt, diese Aktion war nur für eines gut, nämlich die griechischen Truppen von ihrem unfähigsten Befehlshaber zu befreien. Das ist natürlich ein ungemein scharfes Urteil, das ist ein polemisches Urteil. Wenn man auf die Fakten guckt, weiß man, was Beloch damit meint. Aber was andere daraus gemacht haben, das ist der eigentliche Skandal. Also es ist also unbezweifelbar strategisch Fehler gewesen, was da geschehen ist. Es ist unter heroischen Gesichtspunkten, wenn sowas denn eine Rolle spielen sollte in der Bewertung, mag man darüber streiten. Es war mit Sicherheit demoralisierend im Hinblick auf die verbleibenden Verteidiger. Aber was wird daraus gemacht? Und ich finde, da lohnt es sich da doch nochmal ganz genau hinzugucken. Diese katastrophale Niederlage findet Leute sehr, sehr viel später, die diese Situation mit Macht applaudieren. Und das sind Leute, die kommen aus dem rechtsextremen Spektrum. Das ist jemand wie Helmut Berwe. Das war einer ein Vordenker in der Althistorie in der Zeit des Dritten Reiches. Und der rühmt diese Tat, dass Leonidas sozusagen aus Treue zum Befehl dann dort ausgeharrt hat, obwohl es irgendwie militärisch ein völliger Wahnsinn gewesen ist. Aber er findet, das ist erstrebenswert, so sollte man das machen, so ist wahrhaft heldenhaftes Verhalten. Und diese Sache wird dann noch getoppt von einem Zunftgenossen von Wilken, Zunftgenossen von Berwe, der damals hat sich in genau der gleichen Weise vernehmen lassen, nämlich dass nachdem diese schreckliche Katastrophe von Stalingrad sich im Winter 42/43 ereignet hatte, hat er dann diesen Wahnsinn, dieses Aushalten um jeden Preis, ja, das hat er dann zur eigentlichen Heldentat hochgejazzt und hat gesagt, so solle man sich doch auch jetzt in Deutschland ein Vorbild nehmen, also auch die gesamte 6. Armee, die aufgerieben worden ist bei Stalingrad, die sollte man doch irgendwie als eigentliche Heldentat im Sinne und vergleichbar mit dem, was Leonidas seinerzeit an den Thermopylen geleistet hat, vergleichen, ja. Der Zynismus, der da herausleuchtet, der ist ja überhaupt nicht mehr zu überbieten. Man stilisiert diesen Opfertod in einer Weise hoch, dass er gleichsam als Vorbild für die Vernichtung der kompletten 6. Armee, aber auch dem Sterben und Morden, was da in Russland stattfand, eben bei der Schlacht um Stalingrad, mit dem kompletten Aufreiben und des in Gefangenschaft geratens der deutschen Truppen einherging, aber eben ja auch insgesamt darunter einer Million Menschen das Leben gekostet hat. Also der Zynismus, wie diese Schlacht gedeutet wurde, ja, der ist überhaupt nicht mehr zu überbieten im Dritten Reich. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Film 300, den ich mal gesehen habe, also auch in keiner Weise gutieren konnte, weil es letzten Endes ja doch auch weiter darum geht, eine Situation zu estimieren, ein Heroismus, der letzten Endes nur Leid, Not und Tod gebracht und gesteigert hat, in einer Weise zu deuten, die ich für schlicht und ergreifend menschenverachtend halte. Da gibt es Züge, so die Übersteigerung der Nation, diesen Führerkult in der Gestalt des Leonidas. Das finde ich schon, das hat faschistische Züge. Ja, das gefällt mir nicht. Also das hat einen Ogu. Da lasse ich die Finger davon, wenn ich sowas sehe. Hinzu kommt, dass der sogenannte Verräter, es soll einen Verräter gegeben haben an den Thermopylen, einen gewissen Ephialtes von Trachis. Trachis, das ist da ein Städtchen, das da oder eine Landschaft da ganz in der Nähe von den Thermopylen. Der soll die Perser in den Rücken der Spartaner geführt haben. Dieser Ephialtes von Trachis wird in dem Film als ein körperlich stark behinderter Mensch dargestellt. Das heißt, sie haben auf der einen Seite den Edelmenschen, den Heroen Leonidas und seine Gefolgsmänner, alles Athleten, alles glänzende Körper. Aber hier wird dann die körperliche Beeinträchtigung eines Menschen zum Signum des Verrats, der moralischen Minderwertigkeit. Und entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, lieber Herr Jacobi, aber da kriege ich einfach das kalte Kotzen. Ja. Also das ist so unerträglich, dass ich damit den Film für mich auch für komplett disqualifiziert halte. Man kann sich über vieles andere, was da noch an Blödsinn verarbeitet worden ist, da treten ja auch irgendwelche Monster auf und dieser Perserkönig Xerxes, der nun wirklich gelinde gesagt eine narzisstische Natur war, das kann man ganz bestimmt sagen, so wie er sich da verhalten hat. Aber dass er da zu einem, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, zu so einem durchgeknallten Post-Punk da stilisiert wird, das ist ja alles Käse mit Verlaub, ja. Also dieser Film ist für mich, entschuldigen Sie das bitte, der ist für mich völlig unten durch. Ja, damit wären wir dann auch in der Gegenwart angelangt. Sparta spielt übrigens in dieser Überhöhung weiterhin bei den Neurechten eine erhebliche und wie ich finde ziemlich unappetitliche Rolle. Das ist eben dass dieses Pseudo-Heroentum und diese Menschenverachtung eben nach wie vor Konjunktur haben und dass auf diese Weise man auch Anhänger und Gefolgsleute gewinnen kann. Ja, das ist das Traurige, was ich zu den Thermopylen und zu dem noch viel traurigeren Fortleben dieser Schlacht an den Thermopylen zu erzählen weiß.
Eines kann man dem Film ja nicht vorwerfen, er ist schon verdammt blutig, da spritzt das Blut, da fliegen die Körperteile. Und da ist die Frage, das ist die moderne Darstellung, wie explizit, ein besseres Wort fällt mir nicht ein, sind denn die antiken Quellen aus Griechenland, wenn sie Schlachtenbeschreibungen und Kämpfe und sowas darstellen? Also wird da auch gesagt, was da an Blut oder anderen Körperflüssigkeiten floss oder sind die da ja zurückhaltender, umschreiben die das? Also wie war da die Sprache, wenn über Kampf und Tod und Blut in den antiken Quellen geschrieben wurde?
Also ich finde, das ist relativ selten, dass das wirklich mal ausbuchstabiert wird. Wie gesagt, bei Homer, da gibt es noch ein paar Stellen, da ist das ausbuchstabiert, wie da die Speere durch die Eingeweide fliegen und dann die Eingeweide wie vor dem Opfer, vor dem Getroffenen irgendwie auf den Boden fallen oder wie buchstäblich die Augen aus dem Kopf fallen, wie das Gehirn heraustritt. Das ist aber vergleichsweise selten. Also später ist das vergleichsweise selten. Ich meine, wir haben genug Beschreibung von Grausamkeiten, aber sagen wir mal, es ist dann eher so, dass die Beschreibung des Gemetzels, des Kriegsgeschehens Assoziationen evoziert, als dass sie ausbuchstabiert werden. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das für mich eines der grausigsten ist. Das ist jetzt 150 Jahre später, als Alexander der Große weiterzieht nach der Schlacht von Issos. Er ist auf dem Weg nach Ägypten. Er hat sich nicht gleich aufgemacht in die Stammlande des Perserkönigs Darius, der zweifellos noch den Showdown mit ihm auszutragen hat, sondern er zieht erstmal weiter nach Süden. Und es gibt dann Städte, die es wagen, ihm Widerstand zu leisten. Eine dieser Städte ist die Stadt Gaza. Gaza ergibt sich nicht. Und was macht Alexander der Große? Also es gelingt ihm, diese Stadt einzunehmen. Die Verteidiger werden alle niedergemacht. Die Frauen, die Kinder werden versklavt, aber er tut etwas ganz Ungeheuerliches. Er lässt 2000 junge Männer ans Kreuz schlagen. Stellen wir uns mal kurz, Entschuldigung, da Sie mich jetzt auffordern, mal darüber zu sprechen. Also bis hierhin reicht die Schilderung von Arian, die finden Sie so. Und jetzt aber müssen Sie sich mal vorstellen, was das denn bedeutet, 2000 Menschen ans Kreuz zu schlagen. Wenn ich hier von München ausgehe, muss ich mir das so vorstellen, dass quasi von der Münchner Freiheit bis zum Marienplatz ein Kreuz neben dem anderen, und zwar auf beiden Straßenseiten, angebracht war. Und da hängen jetzt junge Männer und werden sterben. Ja? Wenn Sie sich die Situation vorstellen, wie die dann in ihren Todesnöten schreien, wie die sich, um es jetzt doch auch mal explizit zu machen, was für Assoziationen dann, wenn man das ernst nimmt und sich mal kurz versucht, da rein zu versetzen, was da eigentlich los war, wie brutal da vorgegangen wurde, die defekieren ja in ihren Todesnöten, die bepissen sich, ja. Und da schwirren um ihre offenen Wunden, um den Blut und um das Blut und den Schweiß, das sind Fliegenschwärme, die da herumschwirren. Es ist heiß, ne? Da drängen Frauen und Kinder irgendwie sich zu ihren Angehörigen, ja, und wollen in denen irgendwie in ihrer Not noch beistehen. Da werden Befehle gebrüllt. Da sind Soldaten, die mit Speeren und mit Schwertern diese Frauen da weghalten. Diese Szenen, die müssen wir uns wirklich apokalyptisch vorstellen. So war der Krieg, ja. So war der Krieg. So buchstabieren Michael Sommer und ich ihn nicht aus. Aber ich sage es nochmal, wir führen unsere Leserinnen und Leser bis an die Grenze dieser Assoziationsräume heran. Ob sie die dann betreten oder nicht, bleibt ihnen überlassen. Auch die antiken Quellen buchstabieren das in der Regel nicht aus. Das ist ganz selten. Es gibt beispielsweise mal eine Hinrichtungsszene. Der Mörder des Darius, der wird dann von den Angehörigen des Ermordeten, wie es dann heißt, die zerhacken seinen Körper in kleine Teile und streuen sie umher. Das ist aber eigentlich schon eine sehr explizite Schilderung. Michael, du wirst dann nachher, wirst ja sagen, irgendwie wie das in Rom aussah, da wird das dann schon ziemlich drastisch, ja. Aber bei den griechischen Quellen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, auch nicht bei beispielsweise bei der Situation auf der Insel Melos, als Athen 416 die Insel Melos einnimmt, die Polis Melos einnimmt, dass es da zu solchen expliziten Beschreibungen von Krieg und Marter und Gewalttaten kommt. Das ist eher, ich würde mal nicht darauf zurückziehen, das ist doch wohl eher selten.
Diese Schilderung einer extrem langen Reihe von gekreuzigten Menschen, die kennen wir, Herr Sommer, aber auch aus der römischen Geschichte. Ich habe da unweigerlich direkt an Spartakus und die Niederschlagung seines Aufstands denken müssen. Wir hatten jetzt gar nicht vorgehabt, darüber zu sprechen, aber auch da vielleicht auch da die Frage, solche Momente, wie explizit werden die denn in den römischen Quellen geschildert, eben auch mit Blick darauf, dass mit Spartakus und anderen Aufständischen ja da Feinde Roms, Feinde der Römischen Republik ihr Ende finden.
Ja, also es gibt da schon sehr explizite Gewaltdarstellungen, die Kreuzigung jetzt der übrig gebliebenen Sklaven, die sich gegen Rom unter Spartakus erhoben hatten. Das ist ein gutes Beispiel. Es gibt auch durchaus gewaltvolle Darstellungen oder Darstellungen, die Gewalt gerade zu inszenieren, aus den römischen Bürgerkriegen, interessanterweise gerade immer wieder aus Bürgerkriegen, weil offensichtlich die Römer das als besonders drastisch, besonders verwerflich empfunden haben, wenn da Römer auf Römer einschlagen und sie sich gegenseitig umbringen. Und da hat man dann die Gewalt auch durchaus explizit gemacht. Allerdings hat man auch bestimmte Elemente ausgeblendet. Ich habe jetzt gerade für einen anderen Text, den ich geschrieben habe, habe ich mir gedacht, es muss doch aus den Bürgerkriegen hunderte Beispiele geben von Frauen, die vergewaltigt, misshandelt werden, wenn zum Beispiel Städte erobert werden, wo die männlichen Soldaten ihre Wut an den Frauen auslassen. Und das ist ein Element, das in den Darstellungen kaum vorkommt. Also es gibt eine recht explizite Darstellung aus einem eher nebensächlichen Bürgerkriegsschauplatz. Das ist Spanien, da kämpft der sozusagen von der Leine gelassene Feldherr Sertorius gegen Sulla, beziehungsweise die ihm da in Rom nachgefolgt sind. Und schließlich schickt Rom dann unter Pompeius eine Armee, um Sertorius niederzukämpfen. Und da sind Soldaten am Fouragieren, also die beschaffen Nahrungsmittel und nehmen dann eine Stadt ein. Und dann passiert eben das, was bei solchen Dingen passiert. Sie töten Männer, sie vergewaltigen Frauen. Und da ist dann die Rede in einem Text bei Appian, dass eine Frau, die von einem Soldaten beleidigt und auch, ansonsten wird nicht ganz genau geschildert, was passiert ist, aber also der Soldat wird übergriffig ihr gegenüber und sie kratzt ihm die Augen aus. Das ist also mal eine Schilderung, wo Gewalt gegen Frauen explizit gemacht wird. Aber es muss das natürlich in Millionen von Fällen gegeben haben und doch findet es in der Literatur nicht statt. Also Gewaltdarstellung ja, auch zum Teil Darstellung schauriger Gewalt, aber Gewaltdarstellung sozusagen mit blinden Flecken. Und gerade wenn wir uns angucken, was eben bei Kriegen typisch ist, es ist eben typisch, dass Männer massakriert werden, dass Frauen vergewaltigt werden. Und wenn das in den Darstellungen jetzt dieser Bürgerkriegssituation, wenn das nicht stattfindet, dann muss man sich eben fragen, warum ist das so?
Wenn ich da von der Seite gerade ein Argument beisteuern darf, Michael, genau, du hast 100% recht und ich würde sagen, ein beredtes Beispiel dafür, was wir nicht erfahren, finden wir bei Arian, wenn es darum geht, dass Alexander der Große auf Roxane trifft. Das ist ein Mädchen, das er dann ja auch heiraten wird. Die muss atemberaubend schön gewesen sein. Und Arian sagt in seiner Lebensbeschreibung Alexanders, dass dann eben nicht das geschieht. Ja? Er nimmt sie nicht mit Gewalt, sondern, was ihm ja möglich gewesen wäre, sondern er nimmt sie zu seiner Frau. Und damit sichert er sich nicht zuletzt auch die Unterstützung ihres Vaters, sondern er sichert sich auch die Sympathie dieser ganzen Bergstämme da am Hindukusch. Ich finde, das ist doch sehr sinnfällig. Hier wird ganz kurz mal gesagt, er nimmt sie nicht mit Gewalt, ja, sondern er macht sie zu seiner Frau. Das Übliche ist eben das andere. Das Übliche ist eben die Gewalttat. Und gerade weil die Quellen schweigen, würde ich sagen, schweigen sie nicht deswegen, weil da irgendwie das schamhaft verhüllt werden soll, sondern weil es eine Banalität ist, weil es selbstverständlich ist.
Dann, Herr Sommer, kommen wir doch über die Sklaven immerhin mit nur einmal um die Ecke denken an das Thema, was wir ursprünglich angedacht haben, nämlich die Gladiatoren, die ja auch oft versklavt waren. Und da ist das auch etwas, das uns ja heute total fremd ist. Klar gibt es sowas wie Boxen oder vielleicht auch Mixed Martial Arts, was auch mal eine sehr blutige Angelegenheit ist, aber in unseren heutigen Sportkämpfen ist es ja immerhin nicht angelegt, dass am Schluss jemand da tot da niederlegt. Und dann auch da, das erwähnen Sie in dem Buch ja auch, haben wir viele richtige und sehr viele falsche Ideen zum Thema Gladiatoren im Kopf. Fangen wir also mal an. Was wissen wir so allgemein über die Gladiatoren und Gladiatorenkämpfe, was tatsächlich sogar stimmt?
Also wir wissen eigentlich so ziemlich alles über sie. Wir wissen, was für Gladiatoren in welchen Rüstungen dort aufgetreten ist. Wir haben bildliche Darstellungen von diesen Gladiatoren. Wir wissen, wie man Gladiator wird. Man wird Gladiator, indem man als Sklave dahin geschickt wird, dann ausgebildet wird und zum Gladiator gemacht wird. Man kann aber auch Gladiator werden, indem man sich als freier Mensch freiwillig dafür meldet. Das klingt erstmal absurd, dass man sich freiwillig für die Arena meldet. Aber es gibt in der Arena was zu gewinnen und auch das wissen wir. Das sind nämlich zwei Dinge. Erstens eine Menge Geld und von dem Geld, das es da zu gewinnen gab, ist einiges auch bei den Sklavenhaften geblieben, die da in der Arena gekämpft haben. Vieles natürlich bei deren Besitzern, bei den Freien. Die haben aber natürlich dort durchaus auch Chancen drin gesehen, für sich reich zu werden. Es gab aber noch was viel Wertvolleres, die Währung eigentlich in Rom schlechthin. Das ist Virtus, die Kardinaltugend des Römers, des männlichen Römers, männliche Bewährung. Tapferkeit, das ist eigentlich eine viel zu blasse Übersetzung dafür. Und Virtus, die liegt sozusagen im Sand der Arena, überall. Also man muss sie nur aufheben. Das heißt, man muss nur die Kämpfe gewinnen. Und dann gewinnt man Virtus. Das ist sozusagen jetzt die helle Seite der Arena. Da ist eine Menge, was man dadurch gewinnen kann. Kann auch einiges verlieren. Man kann natürlich sein Leben verlieren. Man kann als Gladiator totgeschlagen, in Stücke gehackt werden oder den Gnadenstoß von seinem Gegner empfangen. All das ist sozusagen im Bereich des Möglichen. Man verliert aber auch seine bürgerlichen Ehrenrechte. Man ist, solange man Gladiator ist, infamis. Das begründet so eine Art Paria-Status in der römischen Gesellschaft. Und es wird gleich noch ganz wichtig, weil wenn wir Gladiatorenspiele in Filmen sehen, und wir sehen sie ja in praktisch jedem Film oder in jeder Netflix-Serie, die irgendwie in der römischen Welt spielt, also ohne Gladiatoren geht's nicht, weil sie natürlich auch eines der spannendsten Elemente jetzt der römischen Zivilisation sind und sehr fremd, anders und deswegen exotisch und spannend. Da sehen wir, dass immer eigentlich das Hauptelement daran ist Volksbelustigung. Das war natürlich auch tatsächlich so. Also schon Juvenal wusste, Brot und Spiele geben, das ist das, was den Kaiser am Leben erhält. Die Leute sind gerne in die Arena gegangen. Sie sind da hingegangen, weil sie es geil fanden, wie sich Leute in Stücke geschlagen haben und wie die Gliedmaßen durch die Luft flogen und wie das Blut in den Sand der Arena spritzte. Das ist einfach so. Das der Unterhaltungswert, den kann man gar nicht wegreden. Aber auf der anderen Seite, und das kommt eben in den Filmen und Netflix-Produktionen nicht vor, sind diese Spiele eingebettet in eine kulturelle, soziale und religiöse Semantik. Alle Spiele sind rangehängt an religiöse Feierlichkeiten, die in Rom oder in den vielen Städten des Imperiums dazu stattfanden. Spiele fanden statt aus Anlass von religiösen Festen oder aus Anlass von Siegesfeiern oder Säkularfeiern. Das ist so eine Art Jubiläumsfeier. Also wenn es etwas zu feiern gab, und das Feiern hatte in Rom dann immer auch eine religiöse Dimension. Es hatte auch eine identitäre Dimension für die Römer. Und das muss ich jetzt etwas weiter ausführen. In der Arena findet unsagbare Grausamkeit statt. Wir sehen also im Sand der Arena, wenn die Gladiatoren kämpfen, dann sehen wir sozusagen das, wovon die Römer glauben, dass römische Zivilisation, die Pax Romana, das überwunden hat, den Zustand der Gesetzlosigkeit, der Wildheit. Das ist das, was in der Arena erstmal passiert. Das Ganze passiert aber sozusagen zivilisatorisch gebändigt. Die Gladiatoren, die hauen ja nicht einfach aufeinander los, sondern sie tun das nach Regeln. Sie treten auf in bestimmten Rollen in der Arena. Da gibt es den schwer bewaffneten, den Murmillo, dann gibt es den Retiarius, den Netzkämpfer und viele andere sozusagen spezialisierte Gladiatoren, die gewissermaßen fast schon in der Rolle von Soldaten dort auftreten. Und das ist sozusagen das erste Element der Bändigung dieser Wildheit, die da in der Arena stattfindet. das ist sozusagen das Werk des Imperiums. Wir haben über die Wildheit triumphiert. Und da ist das ganze Jahr, und das ist jetzt die nächste Dimension, das Ganze ist ja auch vom Setting her architektonisch eingehegt. Wir haben um die Arena herum das Amphitheater, den Zuschauerraum, lateinisch die Cavia. In der Cavia, da sitzen die Römer, da sitzt das Publikum fein säuberlich gegliedert nach Ständen, nach sozialem Rang. Teilweise in bestimmten Zeiten, zur Zeit des Augustus, zur Zeit Domitians, dann auch noch fein säuberlich gegliedert nach Männlein und Weiblein. Meistens nicht, aber zu bestimmten Zeiten schon. Das heißt, in der Cavia tritt sozusagen die Ordnung des römischen Imperiums, die tritt der Wildheit der Arena gegenüber. Und jedes Mal, egal welcher Gladiator jetzt bei den Spielen siegt, jedes Mal siegt eigentlich bei den Spielen die Zivilisation über die Wildheit. Das ist sozusagen der Subtext, den jeder Römer, wenn er den Spielen beigewohnt hat, vielleicht nicht immer in jedem Moment mitgedacht hat, der aber immer sozusagen der Grundton war, der bei diesen Spielen mitgeschwungen ist. Und dann gibt es noch eine weitere Komponente. Wir müssen uns jetzt vorstellen, in der römischen Kaiserzeit, da sind die meisten Institutionen, die die Republik ausgemacht hatten und die politische Partizipation des römischen Volkes, der römischen Bürger ermöglicht haben. Die Volksversammlung, die Contiones, also Wahlversammlungen, die mehr oder weniger wild auf den Straßen stattfanden. Der ganze Prozess der politischen Willensbildung, wie er in der Republik war, der ist trockengelegt worden. Der funktioniert nicht mehr, weil, es spricht zwar keiner aus, aber es ist so, der Kaiser de facto eine unbeschränkte Macht in Händen hält. Und aus genau dem Grund muss es sozusagen jetzt ein Ersatzforum geben, auf dem der Populus, das Volk, die versammelten Bürger mit dem Kaiser in Interaktion treten können. Und dieser Ort, wo das stattfindet, das ist die Arena. Da verständigt man sich über elementare Dinge. Und das Elementarste, was in der Arena passieren kann, das ist, ob ein Gladiator, ob er leben darf oder ob er sterben muss. Wenn der Gladiator besiegt ist, dann haben wir diese Situation, das kennt man aus den Filmen. Einer liegt unten, der andere steht oben. Das Schwert ist sozusagen an der Kehle. Und jetzt muss entschieden werden, darf der Besiegte weiterleben oder nicht, bekommt er die Missio, so heißt das lateinisch. Und wir kennen dann alle diese Geste mit dem Daumen nach oben, Daumen nach unten, so ist es gar nicht gewesen. Vermutlich hieß der Daumen nach oben, war das Signal, also der wurde dann an die Kehle gehalten, töte ihn. Aber bevor es zu diesem Signal des Spielgebers, und das ist in Rom ja immer der Kaiser, kommen kann, findet sozusagen ein imaginärer oder virtueller Konsultationsprozess zwischen der Menge und dem Kaiser statt. Und der Kaiser muss sozusagen in Sekundenbruchteilen, muss er ein Sensorium dafür haben, was will eigentlich jetzt die Menge? Und auch die Menge weiß relativ schnell, will sie, dass der weiterlebt oder nicht. Und der Kaiser tut verdammt gut daran, wenn dem Wunsch der Menge entspricht. Wenn er sie auf die Probe stellt und sich ganz bewusst gegen das entscheidet, was das Publikum will, das kann in bestimmten Situationen funktionieren, aber es kann auch grandios schiefgehen. Und oft ist das sozusagen der erste Riss in der Autorität eines römischen Kaisers, dessen Autorität nicht sehr gefestigt ist. Auch wenn es so aussieht, aber die Autorität des römischen Kaisers ist viel weniger gefestigt, als wir denken. Und wenn die Unterstützung der stadtrömischen Plebs verliert, die da in der Cavia versammelt ist, dann hat er ein Problem.
Diese Gladiatoren, Sie haben es eben gesagt, das waren Sklaven, die wurden kostspielig ausgebildet, die wurden ausgehalten. Es kann ja gar nicht im Interesse gewesen sein, dass die da ständig sich verletzen oder gar sterben. Das ist ja auch dann quasi verbrauchtes Kapital. Wie wurde damit umgegangen?
Ja, also die Gladiatoren hatten natürlich alle ihren Marktwert. Also jetzt ein Gladiator, der schon 20 Kämpfe gewonnen hatte, der hat einen sehr hohen Marktwert. Den will man natürlich jetzt nicht einfach so der Laune des Publikums entsprechend dann da kalt machen. Aber je höher der Wert des Gladiators ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass alle dafür sind, dass er die Missio bekommt. Wer eben 20 Kämpfe gewonnen hat, der ist ein Star. Also auch das ist eine Dimension dieser ganzen Geschichte. Die Gladiatoren sind zwar Infamis, also sind aus der normalen Gesellschaft ausgegrenzt, haben keine bürgerlichen Ehrenrechte, aber sie können, wenn sie gut kämpfen, wenn sie siegen, wenn sie Erfolg haben, wenn sie Virtus zeigen in der Arena, dann haben sie Star-Potenzial. Und das Volk wird, wenn so ein Star dann mal das Pech hat, einen Kampf zu verlieren, dann wird es in der Regel gnädig gestimmt sein. Und dann wird, also es ist viel wahrscheinlicher, dass so jemand, also so ein Premium-Gladiator, dass der die Missio bekommt, als dass jetzt irgendwelche Anfänger überleben. Die sind aber auch nicht so wertvoll. Also das ist, glaube ich, das ist der entscheidende Punkt dabei. Das Zweite ist, in Rom ist jetzt der Kaiser Spielgeber, der bezahlt natürlich die Anbieter von Gladiatoren. Wenn die Gladiatoren Sklaven sind, dann werden die von den Ludi, also den Gladiatorenschulen, ausgebildet und von Besitzern von sozusagen von Rennställen von Gladiatoren zur Verfügung gestellt. Also selbst wenn die jetzt sterben, ist das trotzdem für die Besitzer der Gladiatoren ein gutes Geschäft. Also in der Regel kommen die trotz der hohen Kosten, die durch die Ausbildung entstehen, in der Regel kommen die auf ihre Kosten. Denn man darf ja nicht vergessen, der Kaiser in Rom, der hat ja Ressourcen sozusagen bottomless. Also der kann ja aus dem Vollen schöpfen. Und da ist schon finanziell auch sehr viel Musik in diesen Spielen. In der Provinz ist das natürlich nicht ganz so, aber auch da fungieren als Spielgeber dann finanziell durchaus potente Leute. Die tun das aus einer Haltung griechischer und römischer Aristokraten heraus, die wir Euergetismus nennen, Euergetein, das heißt Wohltaten den Leuten bescheren. Und diese Aristokraten, die schöpfen ihr Selbstverständnis daraus, dass sie sich immer mal wieder der Community gegenüber spendabel zeigen. Und solche Spiele auszurichten, das ist also sozusagen der ultimative Beweis von Euergetismus. Insofern lässt sich also auch ein Spielgeber in der Provinz, der selbstverständlich ein reicher Mann ist, es ist nicht das Geschäft von armen Leuten, der lässt sich da nicht lumpen. Der pfeffert also eine ganze Menge an Kapital in so einen Gladiatorenkampf hinein. Insofern ist es für die Besitzer von Gladiatoren ist es finanziell attraktiv. Die kommen auf ihre Kosten, selbst dann, wenn die Gladiatoren sterben. So.
Jetzt hatten Sie eben gesagt, diese Gladiatorenkämpfe sind ein Sinnbild für den Sieg der Zivilisation über die Wildnis und über das Chaos. Aber wenn man doch in so einer Arena die Christen den Löwen vorwirft, so wie der Diokletian das gemacht hat, gewinnt da nicht die Natur, gewinnt da nicht die Wildnis?
Ja, also jetzt die Tierhetzen, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Tierhetzen gibt es so und so. Also es gibt ein Modell, das Tierhetzen mit professionellen Jägern dort in der Arena stattfinden. Das muss man sich so ungefähr vorstellen wie ein Stierkampf in Spanien, nur blutiger. Und das ist dann eben der Job der Jäger, möglichst viele Tiere abzuschlachten. Und je exotischer die Tiere sind, desto besser. Wir haben also Mosaike aus Nordafrika, wo das Fangen von exotischen Tieren in Afrika dargestellt wird. Das wird nur für die Spiele gemacht, damit also in Rom oder sonst wo die Tiere dann zum Einsatz kommen, damit da möglichst exotische Tiere, Löwen, Leoparden, Bären. Bären sind jetzt nicht so exotisch, aber also alle möglichen wilden Tiere, die möglichst gefährlich sind und die man nicht so oft zu sehen kriegt, damit die in der Arena da sind und damit die eben von den Jägern gejagt werden. Wie beim Stierkampf kann es natürlich auch passieren, dass die Jäger dann zu Gejagten werden und dabei umkommen. Aber grundsätzlich, also bei dieser Venatio, bei dieser Tierhatz, das ist jetzt sozusagen das Standardmodell Venatio, da hat man genau das, dass eben die Zivilisation über die Wildheit triumphiert. Was jetzt die Christen angeht oder überhaupt Gefangene, das ist ja eine Strafe. Also wenn man sich ja anguckt, es gibt jetzt in Rom gibt es ein breites Spektrum von Strafen. Man kann ad metallas verurteilt werden, also da muss man in Bergwerken arbeiten. Das ist auch ungefähr so gut wie die Todesstrafe. Oder man kann eben auch ad bestias verurteilt werden, dann wird man von Tieren zerfleischt. Dadurch, dass man verurteilt ist, dadurch hat man ja sozusagen die Teilhabe an der Zivilisation verwirkt. Und insofern ist das jetzt nicht, das ist keine Umkehrung dieses Prozesses. Es ist einfach nur fürs Publikum eine besonders unterhaltsame Art, Leute vom Leben zum Tod zu befördern. Und die sind aber jetzt, also diese Verurteilten, die sind nicht Teil mehr der Zivilisationsgemeinschaft. Also insofern, wenn die den Tieren zum Fraß vorgeworfen werden, das ist nicht ein Triumph der Wildnis über die Zivilisation.
Gladiatoren und Gladiatorenkämpfe waren ja auch beliebte Motive für Mosaike, für Wandmalereien. Sind die eher heroisierend oder ist man da auch gerne mal verdammt blutig mit roter Farbe rangegangen und hat die Gladiatoren in Aktion gezeigt?
Also es gibt jetzt ein breites Spektrum von Darstellungen. Also es reicht tatsächlich von Mosaiken und man könnte jetzt sagen sozusagen großer Kunst, wenn man so will, Wandgemälden, bis hin zu Graffiti in Pompeji, wo eben jetzt sehr ungelenke Hände Gladiatoren dargestellt haben. Ja, auch da, das Spektrum ist groß. Also es gibt ganz realistische Darstellungen, es gibt heroisierende Darstellungen. Grundsätzlich ist aber schon der Gedanke immer präsent, dass der Gladiator jemand ist, der Virtus erwirbt. Und sozusagen Virtus, das schlägt sich nieder in Stärke, in Sieghaftigkeit. Natürlich die Waffen, die Männlichkeit, das ist etwas, was in den Darstellungen schon zelebriert wird. Selbst in den ungelenkten Darstellungen kann man das erkennen, dass da in diesen Graffiti, da ist eine Bewunderung dafür da. Und wenn dann auch noch dafür geworben wird, dass jetzt im nächsten Monat, an den nächsten Kalenden, findet ein Gladiatorenkampf statt und der Besitzer des Ludus sowieso, der fährt dort 20 Gladiatorenpaare auf. Das ist dann ja auch wie ein Markenzeichen schon fast. Der steht dann für eine bestimmte Qualität. Da sagen die Leute, ah ja, wenn der Gaius, wenn der seine Gladiatoren da aufhört, dann wissen wir ja, das ist jetzt nicht Ramschware, sondern da werden wir auch was geboten kriegen. Und ja, also Heroisierung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die Virtus von Gladiatoren, die schwingt in diesen Darstellungen schon immer mit.
Gab es dann aber auch auf der anderen Seite zeitgenössische Kritik an diesen Gladiatorenspielen? Also etwas, was wir heute so als eine Art Menschenrechtsbewegung verstehen würden, wo man gesagt hat, wir können es doch nicht zulassen, dass hier zum Spaß von Menschen andere Menschen getötet werden.
Also Menschenrechtsbewegung geht vielleicht etwas zu weit. Es hat Leute gegeben, Seneca etwa, die haben die Spiele nicht gemocht. Sie sind da nicht gerne hingegangen oder sind da überhaupt nicht hingegangen. Sie haben dieses Blutvergießen nicht geschätzt. Sie haben auch das ganze Drum und Dran nicht geschätzt. Diese Masse dort, ja, also so, was heute, sagen wir mal, bildungsbürgerliche Kreise vielleicht gegen Fußballspiel einzuwenden haben. Also das sind so ähnliche Vorurteile oder was heißt Vorurteile, aber es ist so, also da will ich will nicht Teil dieser Menge sein, das gibt's durchaus. Auch das Blutige, das wird abgelehnt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so weit geht, dass man da jetzt von einem Menschenrechtsaktivismus sprechen kann. Interessanterweise Man könnte ja denken, dass mit dem Christlichwerden Roms, dass die Gladiatorenkämpfe da mit einem Mal aus und vorbei sind. Das passiert aber nicht. Die gehen weiter. Die überleben sogar noch, also in Rom überleben die sogar noch das römische Imperium. Also selbst und als die Goten in Italien herrschen, da gibt es in Rom immer noch Gladiatorenkämpfe. Also die haben offensichtlich eine dann auch von der religiösen Dimension abzulösende, so starke identitäre Bedeutung für das, was den Römer so, oder was die römische Welt sozusagen in ihrem Innersten zusammenhält, dass das ein unverzichtbares Element ist und das Christentum. Es gibt durchaus einige christliche Autoren, die große Probleme mit Gladiatorenkämpfen haben, aber das Christentum setzt dem kein Ende, im Gegensatz zu den polytheistischen Kulten, die dann eben am Ende des 4. Jahrhunderts praktisch tot sind und auch nicht wiederkommen. Aber die Gladiatorenkämpfe gehen weiter.
Um nochmal auf das Buch an sich zurückzukommen, wir haben jetzt einige Beispiele genommen. Das Buch ist mit sehr vielen Episoden gefüllt und Sie haben ja da auch gesagt, Sie haben absichtlich eine gewisse Sprache verwendet. Das ist das Buch schon bei Erscheinen dieses Interviews ein paar Wochen auf dem Markt. Was waren denn so die ersten Reaktionen? Wie wird denn Ihr Versuch, die Geschichte der Antike mal ein bisschen anders darzustellen, aufgenommen?
Ja, Stefan hat es ja eben schon angedeutet. Also die Reaktionen sind sehr polarisiert. Also die Leute finden es entweder richtig gut oder gar nicht gut. Also irgendwie was dazwischen, das habe ich jetzt wenig gelesen. Was ich interessant finde, jetzt so aus der Fachwelt, haben wir natürlich bis jetzt naturgemäß, das ist bei solchen Büchern auch normal, haben wir jetzt noch nicht so viel Reaktionen, jedenfalls nicht öffentliche Reaktionen bekommen. Wir haben privat ziemlich viele Reaktionen von Kollegen bekommen, die uns dann gesagt haben, dass sie es ganz toll finden. Ich habe um eine Ecke herum eine Reaktion bekommen, dass jemand aus dem Fach gesagt hat, sowas kann man doch nicht machen, das darf man doch gar nicht. Wir sind in der FAZ dafür gescholten worden, dass wir sozusagen mit diesem Buch um Jahrzehnte zu spät gekommen seien. Und der Verfasser der Rezension hat auch in gewissem Sinne einen Punkt, weil dieses Podest, von dem viele glauben, dass wir dort die Griechen und die Römer runterholen wollen, das gibt es ja gar nicht mehr. Die Leute, die wissen letztendlich so wenig über die Antike, dass die Antike jetzt auch nicht mehr auf einem Podest steht. Also das ist nicht mehr da. Insofern wäre es ein sinnloses Unterfangen, wenn wir losgezogen wären, um mit unserem Buch jetzt dieses Podest zu schleifen. Das wollten wir aber eigentlich gar nicht. Wir wollten einem neuen Publikum, dem der Zugang bis jetzt verstellt ist, dem wollten wir einen barrierefreien Zugang zur Antike ermöglichen. Das ist ja was anderes, als etwas von einem vermeintlich vorhandenen Sockel runterholen zu wollen. Also das ist mehr oder weniger das Spektrum der Kritik. Was mich sehr gefreut hat, und Stefan, dir geht es wahrscheinlich ganz ähnlich, ist das jetzt so auf so einer niederschwelligen Ebene, da wo eben die Leute, die unser Buch tatsächlich lesen, so bei Goodreads und Amazon und so weiter, dass ich da eigentlich haufenweise ganz positive und vor allem sehr detaillierte Rezensionen finden, die sagen, das ist doch mal was ganz anderes und wir können auch sprachlich was damit anfangen. Also das holt uns irgendwo da ab, wo wir sind. Oder manche sagen auch, ja, zuerst fand ich es problematisch, aber am Ende fand ich es eigentlich cool. Und wenn das so ist, dann freut uns das natürlich.
Ja, das nehme ich genauso wahr wie du. Diese privaten Rezensionen, die in verschiedenen Internetforen, auf Plattformen, auch Verkaufsplattformen aufscheinen, die sind ganz überwiegend zustimmend. Ich habe auch von einem befreundeten Autor gestern noch, aber mit dem ich wirklich gut befreundet bin, der hat gesagt, also ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, aber ich finde, so kann man das doch nicht machen, wie ihr das gemacht habt. Wer soll sich denn jetzt noch mit alter Geschichte auseinandersetzen, wenn ihr so die Antike darstellt? Dann habe ich ihm auch gesagt, naja, lieber Freund, du musst natürlich auch mal gucken, was wir denn halt darüber hinaus noch einfach an Informationsvermittlung leisten, Und dann frag dich doch mal ehrlich, der ist Professor an einer namhaften Universität, dann frag dich doch mal ehrlich, was wissen denn tatsächlich deine Erstsemester noch von dem, was der Michael und ich so darüber bringen? Darauf habe ich jetzt noch keine Antwort bekommen, aber die wird mich dann schon interessieren, weil es ist ja tatsächlich so, wir haben ja geradezu eine Analphabetisierung im Bereich der Antike, der Altertumswissenschaft. In den Schulen spielt das ja fast keine Rolle mehr, ja. Und die Basis, die da gelegt werden muss, die Leute überhaupt erst mal wieder darauf hinzuweisen, dass es da etwas gibt, was sie interessieren könnte, das hatte ich auch eingangs schon gesagt, darf jetzt heute nicht so als beleidigte Schöne da rumstehen und sagen, ach, nee, das ist uns nicht fein genug und das machen wir so nicht. Also wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen, dann kann es uns passieren, dass in 20 Jahren sind die Altertumswissenschaften an die Akademien abgedrängt. Das wäre nun wirklich ein großer Verlust. Also wenn die Leute einfach nicht mehr wissen, wie weit die Basis unserer Kultur reicht, also wenn sie beispielsweise an Philosophen wie Aristoteles denken, ja, dass das ein Empiriker ist, ein naturwissenschaftlicher Denker, dass das alles mal vor mehr als 2000 Jahren angefangen hat, wenn sich niemand mehr Gedanken darüber macht, dass bestimmte Züge unseres Rechts bis in die römische Zeit zurückreichen, weil wir eben halt nach wie vor Gesetze haben, die eben halt letzten Endes auf dem römischen Recht basieren, ja, bis hin ins Kaufrecht hinein, ja. Wenn das alles wegfällt oder wenn sie übersehen, dass eben halt das Christentum ja doch elementare Kulturleistungen hervorbringt, die in der damaligen Zeit auch provozierend und sensationell neu waren, also so ein Gedanke wie der Caritas, der fällt ja nicht vom Himmel. Der wird ja entwickelt und der wird stark gemacht. Und das findet damals statt und das wirkt bis auf den heutigen Tag nach. Also wenn wir das alles sozusagen drangeben wollen, na gut, dann können wir sagen, die Geschichte beginnt 1789 mit der Französischen Revolution. Aber dann schneiden wir uns wirklich unsere geschichtlichen Wurzeln ab und dann kann uns auch jeder alles über die Antike erzählen. Dann machen wir es, glaube ich, wirklich besser so, wie Michael und ich es jetzt gemacht haben.
Stefan, ich finde auch, unser Vorhaben wird ja dadurch vindiziert, dass es so ein unerhörtes Informationsbedürfnis die Antike betreffend gibt. Die Leute sind ja interessiert an dem Stoff. Sie wollen was darüber wissen. Es ist aber zum Teil eben ein unbefriedigtes Informationsbedürfnis, weil es so wenig gleichzeitig niederschwellige und seriöse Angebote auf dem Markt gibt. Und dass jetzt unser Buch hier, ich will mich jetzt nicht brüsten, aber dass unser Buch jetzt mit so einem Buch wie dem tollen Buch von Robin Alexander, das ja unsere unmittelbare Gegenwart betrifft, dass wir da jetzt sozusagen auf Augenhöhe fast mit sind, das spricht ja Bände. Also das heißt, das Interesse an der Antike ist eigentlich ungebrochen da und es ist doch keine Schande, wenn man dann dieses Interesse mit Literatur, die gleichzeitig belehren und unterhalten will, befriedigt.
Dem pflichte ich natürlich voll und ganz bei. Das, was ich auch mal eingangs meinte, wir müssen uns schon darum kümmern, dass wir zeitgemäße Narrative finden, um die Zugänge offen zu halten. Also während ich mit 10 Jahren die schönsten Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab gelesen habe, kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass das heute noch üblich ist. Viele Leute haben dieses Buch überhaupt nicht mehr zu Hause, ja? Aber sie sind nicht deswegen uninteressiert an der Vergangenheit. Natürlich kann man sagen, die Leute gehen in den Film Alexander den Großen, weil sie irgendwie Brad Pitt so toll finden oder den Troja-Film oder was auch immer. Aber natürlich wird da ja schon auch, es wird ja auch eine Sache mit transportiert und mit kommuniziert. Und so ganz ohne Faszinationskraft ist die Antike eben nicht. Und deswegen ist das Bemühen darum, Zugänge zu legen, die nicht abschrecken. Das finde ich ist ja auch schon mal wichtig, dass man nicht sagt, oh, das ist Griechisch und Latein und das ist irgendwie eine ganz andere Kultur, das ist eine ferne Welt, das, dem kann ich nicht folgen, das werde ich nicht verstehen. Finde ich, ist das ein legitimes Anliegen. Da stehe ich auch ganz und gar dazu.
Jetzt habe ich eben, Herr Sommer, ganz vergessen zu fragen, ich habe ja beim Herrn von Della über den Film 300 gesprochen und bei den Gladiatoren haben wir ja den Film Gladiator, der ja letztens sogar noch ein Sequel bekommen hat. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe versucht, mehrmals diesen ersten Film zu schauen. Ich habe immer unterwegs ausgemacht. Ich fand den einfach nicht gut. Ich habe den ersten dreimal halb geschaut und den zweiten erst gar nicht versucht. Was hatten Sie von diesen Filmen?
Also ich habe jetzt den zweiten Film, den musste ich sozusagen für den Spiegelprobe gucken. Und ich habe jetzt nicht, also das mache ich aber immer bei so antike Filmen, ich habe einfach gar nicht darauf geachtet, was vermittelt der denn an Informationen, sondern ich habe mich einfach nur darauf eingelassen, wie gut unterhält der denn. Da würde ich jetzt so sagen, auf so einer Skala von 1 bis 10 würde ich den jetzt irgendwo bei 6 oder 7 ansiedeln. Also sicherlich nicht top, aber irgendwie auch nicht ganz schlecht. Aber ich habe mich dann im Nachhinein, ich musste dann ja irgendwie einen Artikel darüber schreiben, ich habe mich dann doch gefragt, hat der Film eigentlich was gut gemacht? Ja, er hat was gut gemacht. Er hat nämlich gezeigt, dass das Römische Reich ein multikulturelles, sehr heterogenes Etwas ist, in dem Menschen, die, egal welche Hautfarbe übrigens, die von der Peripherie des Reiches kommen, indem sie grandiose Aufstiegsmöglichkeiten haben. Also diese Figur des Macrinus in dem Film, da werden sicherlich die meisten, also der ist schwarz und ja, so ein Strippenzieher im Hintergrund, wird dann am Ende selber Kaiser. Da werden jetzt ganz viele Leute sagen, also das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Nein, ist es nicht. Also diese Figuren, die vom Rand oder von unten gekommen sind und diese Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär da absolviert haben in Rom und dann womöglich sogar Kaiser geworden sind, die hat es eben wirklich gegeben. Es ist eine Gesellschaft mit einer irrsinnigen sozialen Mobilität gewesen und das zeigt der Film gar nicht so schlecht. Ich glaube allerdings, dass die Leute gerade das dem Film vielleicht gar nicht abnehmen, aber ich weiß es natürlich nicht.
Das finde ich jetzt sehr wichtig, Michael, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, das machen sich die meisten Menschen nicht so richtig klar, dass die antike mediterrane Kultur ja nicht nach der Hautfarbe schaute, nach dem kulturellen Zusammenhang, ob jemand aus Nordafrika kam oder aus Spanien kam oder aus Kleinasien kam. Also wenn es in der Antike etwas gab, wo man sagte, das sind nun wirklich die Barbaren, dann ging das ja nach Norden. Ja, das finde ich schon wichtig, dass also so da, wo diese komischen Typen mit den Hosen herumliefen und mit ihren unmöglichen Trink- und Esssitten, die ja auch der Sprachen, die man in der mediterranen Koine, in diesem Kulturverband beherrschte, die daran keinen Anteil hatten. Das waren ja vielmehr diejenigen, die man zunächst einmal und jahrhundertelang wirklich als diejenigen, mit denen man nichts zu tun haben wollte, von denen auch oft genug die Gefahr ausgegangen war, bezeichnet hatte. Das war ja erst dann sehr spät. Das geht ja dann erst so im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert richtig los, dass dann auch wichtige Figuren aus dem Norden den Aufstieg innerhalb des römischen Imperiums schafften.
Gut, es gab natürlich ergänzend zu den Nordbarbaren, gab es immer auch die Ostbarbaren, die waren anders barbarisch als die Nordbarbaren, aber eben auch aus griechischer Sicht jedenfalls Barbaren. Aber ich glaube auch, dass die Römer, weil es eben Ich habe jetzt heute gerade bei Karl Wilhelm Weber habe ich den schönen Begriff Biorömer gelesen, die es eigentlich gar nicht gegeben habe, weil es eben, wenn überhaupt, so wenig gab. Die Römer waren deutlich weniger ethnozentrisch, als die Griechen es waren, weil ihr Imperium von Anfang an auf Integration von Menschen abgestellt war. Und das Erfolgsgeheimnis der Römer, Tacitus sagt es ja an einer Stelle ganz deutlich, das Erfolgsgeheimnis der Römer ist gewesen, dass sie einfach mehr waren als die anderen. Und mehr waren sie deswegen, weil sie so unheimlich viele Menschen an Bord geholt haben. Und ich glaube, in der Hinsicht, ja, also klar, die griechische Antike ist auch nicht rassistisch im modernen Sinne, aber sie ist schon sehr ethnozentrisch. Und das ist die römische Antike, denke ich, deutlich weniger.